Dankeschön. Soll ich meine Enttäuschung als erstes Ausdruck verleihen? Ich hätte ein solches Amen aus der Versammlung hören wollen und Gott auch. Was in ein paar Minuten gesagt wurde, war so kostbar, so gewaltig. Das Volk schweigt. Sogar im Alten Testament, als Gott die 12 Segensworte aussprach, sollten alle mit einem Amen antworten. Mit einem Amen antworten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir so weitermachen können. Gott muss es hören, dass wir innerlich mitgehen, dass Gottes Wort uns anspricht. Und das nächste ist, wisst ihr, wie das letzte Sinnschreiben beginnt? Soll ich es vorlesen? Aus Offenbarung, dem 3. Kapitel. Und dann werden wir auch noch singen, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Wir sind nicht nur hier, um Gottes Wort zu hören. Wir sind hier, um es aufzunehmen, zu glauben und zu erleben. Wir müssen innerlich mitgehen und ein Amen zum Worte haben. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist. Er ist das Amen, der Treue, der wahrhaftige Zeuge, der Anfang, der Ursprung der Schöpfung Gottes, nicht der Schöpfung Himmels und der Erde, nicht der Schöpfung des Sichtbaren, der Schöpfung Gottes. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Lasst uns aufstehen und singen, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Deines Heiligen Geistes. Wir stellen die ganze Versammlung unter die Deckung des Blutes des Lammes. Geliebter Herr, dein Wort allein soll unseres Fußes Leuchte sein. habe du deinen Weg mit uns und möge Ewigkeitsfrucht hervorgehen und dein Wort ausrichten, wozu es gesandt wurde. Du hast es uns gesandt. Du hast es uns geoffenbart. Du hast das geschriebene Wort zum lebendigen und geoffenbarten Wort gemacht. Segne uns und sei mit uns in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte jetzt noch schnell alle herzlich willkommen heißen und grüße alle in allen Ländern, Sprachen und Nationen. Sollten unsere Geschwister in Chile das Wort von heute hören, so Gott will, am 7. Oktober, 13.30 Uhr, Ankunft in Konzeption. Sollten Sie es in Lima hören, so Gott will, Ankunft am 9. Oktober, 12.05 Uhr. Das ist die Riesenreise mit den 18 Stationen. Und wir vertrauen dem Herrn, dass er alles wohlmachen und herrlich hinausführen wird. Ein Wort an alle dienenden Brüder aus den verschiedenen Ländern, die hier sind, aus Tschechien, der Slowakei und aus Frankreich, aus Belgien. Fühlt euch nicht übergangen, aus Rumänien, von überall. Fühlt euch nicht übergangen. Wir schätzen euch alle und lieben euch alle und glauben, dass Gott euch dahingestellt hat, wo ihr seid, zu einem Zeugnis, um, wie es unsere Brüder besonders in ganz Afrika erkannt haben, dasselbe Wort, dieselbe Offenbarung, die Gott uns geschenkt hat, weiterzutragen. Wir haben Berichte gehört, dass nach den Versammlungen in Afrika Brüder wieder miteinander Verbindung bekommen haben, dass Trennungen aufgehoben wurden, dass Brüder ihre eigenen Wege verlassen haben und auf den Weg des Herrn zurückgebracht worden sind und die Einheit im Geiste wiederhergestellt wurde. Denn im Grunde genommen sind es immer dienende Brüder, die Spaltungen hervorrufen. Es ist nie das Volk, nie die Herde, es sind immer die Hirten. Deshalb sprach Gott schon durch den Propheten Hesekiel: Es gibt Hirten, die sich selber weiden, und ich werde euch Hirten nach meinem Herzen schenken. Und das geschieht eben auch in unserer Zeit. Wir sind Gott einfach sehr, sehr dankbar, dass wir die Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort ins Herz gelegt bekommen haben und dass wir tatsächlich jede Deutung des Wortes als widerlich, als Fremdkörper empfinden. Und es ist hier nicht angebracht zu sagen, aber Deutungen verursachen manchmal sogar im Magen eine Missstimmung. Man kann sie schier nicht ertragen. Und wisst ihr warum nicht? Weil sie vom Feinde stammen. Die erste Umdeutung des Wortes geht in den Garten Eden zurück. Und wie hat Bruder Brenhem gerade dieses Wort immer wieder neu betont. Und er sagte, es war nicht ein ganzes Kapitel, nicht ein ganzer Vers, sondern nur ein einziges Wort, das abgeändert bzw. hinzugefügt wurde, und damit war es passiert, damit war es geschehen. Und deshalb können wir und wir dürfen an dieser Stätte nichts, aber wirklich gar nichts gelten lassen, es sei denn, es ist Gottes heiliges Wort, und das ist nicht auf einer Bibelstelle gegründet, sondern immer auf mehreren Bibelstellen. Warum haben wir denn vier Evangelien, wenn eins genügt hätte? Warum haben wir die Apostelgeschichte? Warum haben wir den Propheten Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Daniel und all die anderen, wenn ein prophetisches Wort schon genügt hätte? Und dann haben wir Altes und Neues Testament wirklich in voller Harmonie. Das sage ich tatsächlich immer mit innerer Genugtuung, jetzt im guten Sinne. Dr. Larkin hat es ja gezählt, hat geschrieben, dass es im Neuen Testament 845 Zitate aus dem Alten gibt. Also, das Neue Testament enthält die Beweisführung, dass alles, was Gott von Anfang an gesprochen hat, ist in Erfüllung gegangen, nachweisbar in Erfüllung gegangen. Und wenn wir dann sagen, dass Gott alle Dinge gemäß seinem Worte tut, dann müssen wir direkt zum Anfang gehen und sagen, Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet. Und dann müssen wir weitergehen und weitergehen. In Lukas 4 nahm unser Herr die Rolle des Propheten Jesaja und las daraus und sprach, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Und er geht zu Lukas 24 und dort steht geschrieben, musste nicht alles erfüllt werden, was im Gesetz Mose, in den Psalmen und in den Propheten über mich geschrieben steht. Alles, was den Erlöser betraf, stand geschrieben. Alles, was die Erlösten betrifft, steht geschrieben. Der ganze Heilsplan unseres Gottes ist im Voraus angedeutet und geschrieben worden und vollzieht sich bis hin zur Vollendung. Wir haben an dieser Stätte auch das Hauptgewicht auf das Wort gelegt, so wie es der Herr Bruder Brenhim geoffenbart hat. Wir haben nicht über die Erdbeben gesprochen, nicht im Besonderen, aber für alle, die es gehört haben, für heute ist das große Erdbeben, die Abspaltung der Westküste der USA, das Nachgeben der Andreas-Spalte vorausgesagt worden. Und der Bruder, der das tat, hat es sich sehr einfach gemacht. Er sagte, wenn es in Erfüllung geht, dann könnt ihr mich als Propheten ansehen, und wenn es nicht geschieht, dann vergesst es. Und so einfach kann man sich das nicht machen. Wir alle wissen, Bruder Brenhim hat es gesehen. Los Angeles war doch 1906 die Stadt, die Gott auf Erden erwählt hatte, um die Ausgießung des Heiligen Geistes nach 2000 Jahren im vollen Maße wieder zum Ausbruch, zum Durchbruch kommen zu lassen. Und dann nützt es nichts, wenn man Azusa Straße erwähnt und auch Mr. Parham und Leute, die damals dabei waren. Die Frage ist doch, was ist seitdem geschehen? Dieselben Leute, die vor dem Ersten Weltkrieg mit Heiligem Geist erfüllt wurden, haben nach dem Zweiten Weltkrieg den Dienst Bruder Brenhams zum großen Teil noch erlebt. Aber wenn man hinschaut, ist nichts Brauchbares für Gott übrig geblieben. Es wurde eine neue Organisation oder mehrere Organisationen, die Trinität, die Einheitsleute, gibt ja die verschiedenen Pfingstrichtungen und alle, nicht nur die Trinitätsleute, die so viel in Zungen sprechen bis zum heutigen Tage und sie reden an Gott vorbei, weil sie das, was Gott wirklich gesagt hat, noch nicht einmal einbeziehen in das göttliche Programm. Seit wann spricht Gott im Geiste und umgeht als seine Verheißungen? Nein, wenn Gott durch den Geist redet, dann führt er in die Verheißungen und in die Erfüllung hinein. Und daran erkennen wir es doch, dass es von Gott ist. Also geschehen wird es. Und Bruder Brenhams sagte mit Bezug auf seinen Sohn Billy Paul, der wohl Jahrgang 35 ist, du wirst kein alter Mann sein und die Fische des Meeres werden schwimmen, wo du jetzt bist. Gut und schön, dann ist er jetzt auch der 70 nahe und wir wissen es nicht, wann es geschieht. An dieser Stätte legen wir nicht auf Zeit und Stunde den Wert. Wir legen darauf den Wert, dass die Gemeinde herausgerufen, gereinigt, geläutert, zubereitet wird, bis Gottes Wohlgefallen auf uns ruht und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist wirklich stattfinden kann, dass es nicht nur eine Salbung ist, wo wir dann reden, sondern Offenbarung des Geistes, wo Gott redet, wo Gott durch den Geist gemäß seinem Worte spricht. Ihr könnt das alle nachlesen in Lukas 1, Lukas 2, ganz gleich, ob Maria, ob Zacharias, ob Simon, alle, über die der Geist Gottes kam. Sie haben eine Bibelstelle nach der anderen aufgeführt. Warum? Weil sie vom Geiste Gottes geleitet worden sind. Der Feind verwendet oder wendet immer den gleichen Trick an. Er bleibt beim Thema, auch bei biblischen Themen, aber er scheut die Wahrheit. Er ist ja das Gegenteil von der Wahrheit. Und wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem Innersten heraus, wie Gott, der uns die Wahrheit sagte, der selbst die Wahrheit ist, aus seinem Innersten herausgesprochen hat. Nur einige Punkte, um uns zu zeigen, wie notwendig es ist, Gottes Wort recht zu verstehen. Ich denke da an die Zeit der Reformation zurück. Noch einige Jahre, im Jahre 2017, werden es ja 500 Jahre sein. Und damals haben die Menschen, die gläubig geworden sind und sich taufen ließen, eine schreckliche Verfolgung durchmachen müssen. Gemäß der Geschichte sind etwa 6000 Menschen in der Zeit, wo wiedergetauft wurde, haben ihr Leben mit dem Tode bezahlen müssen. Und wisst ihr, aufgrund welcher Bibelstelle? Epheser 4. Kapitel 5. Vers. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Man hat sich damals das Recht herausgenommen, alle, die sich biblisch taufen ließen, als Gotteslästerer zu bezeichnen, weil sie sagten, es darf keine zweite Taufe geben. Es darf gemäß der Bibel nur eine Taufe geben, weil geschrieben steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und durch diese eine Taufe waren sie nach ihrem Verständnis in die Reichskirche hineingetauft worden und das war's dann. Ja, das war's für sie, aber nicht für Gott und nicht für die Wahrgläubigen. So haben seit der Zeit wirklich Menschen Not gehabt, weil selbst der begnadigste Mann Gottes, Martin Luther, der ja ein wunderbares Heilserlebnis hatte, es über seine Lippen brachte, verflucht seien die Wiedertäufer. Weil er aus dem Missverständnis heraus, dass die Taufe, die gar keine Taufe ist, das sage ich jetzt, aufgrund der Heiligen Schrift, nämlich eine Besprengung ist keine Taufe. Eine Taufe geschieht durch einmaliges Untertauchen. Der Mensch muss sich erst bekehren, muss Gott erleben und Vergebung der Sünden empfangen, ehe er getauft werden kann. Aber aufgrund des Missverständnisses, dass es nur eine Taufe und nur ein Herr sein darf und sein soll, die Verurteilung derer, die vom Herrn zugeführt wurden, sich taufen zu lassen. Man überlege, der Satan hat das Missverständnis durch das Wort, das ihnen nicht geoffenbart worden war, durch den Heiligen Geist dazu nutzen können, um sie zu knechten und in der Knechtschaft zu behalten und haben nicht begriffen, dass Gott einen neuen Anfang gemacht hat. Es kränkt mich direkt, dass Satan immer und immer Gottes Wort nimmt, um Menschen damit irre zu führen, weil er es ihnen verdreht. Deshalb liegt ja die Betonung in unserer Mitte auf der Tatsache, auf der göttlichen Tatsache, dass wir der Offenbarung durch den Geist benötigen. Da genügen auch nicht die verschiedenen Bibelübersetzungen. Ich habe ja eine große Menge in vielen Sprachen, aber das genügt nicht. Man muss tatsächlich die Offenbarung durch den Geist Gottes haben. Nicht nur, dass wir Matthäus 28 richtig verstehen, auch all die anderen Bibelstellen können nur durch Offenbarung des Heiligen Geistes verstanden werden. Denn Taufe und Geistestaufe, also biblische Wassertaufe, ist ja unsere Zustimmung zu Gott, dass wir das Heil angenommen haben, die Vergebung aufgenommen haben. Ich möchte dazu das Wort aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel lesen, um ein wenig Licht darüber aus dem Worte zu geben. 1. Korinther, 12. Kapitel, zunächst Vers 12 und 13. Denn wie der Leib eine Einheit bildet und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. So ist es auch mit Christus. Aber hier wird uns Christus schon als Haupt der Gemeinde dargestellt. Als Haupt und der Leib ist dann die Gemeinde. Lesen wir Vers 13. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Religion, zu einem Leibe. Und nicht nur zu einem Leibe irgendwann, irgendwie, sondern zu dem Leibe Jesu Christi, der aus vielen lebendigen Gliedern besteht, aus wiedergeborenen Gotteskindern. Also, denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen sein. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir merken, ich habe das schon den zweiten Teil schon etwas eher vermutet. Es ist also nicht nur Taufe, das ist der eine Teil, den wir unsererseits im Glaubensgehorsam tun. Und Gott gibt dann sein Amen. Und das ist dann die Geistestaufe. Denn so steht es in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, Vers 38 und 39, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es gehört einfach dazu, nicht nur die Wassertaufe, die Geistestaufe gehört dazu. Und wer Matthäus 3 liest, wird feststellen, dass unser Erlöser uns den Weg vorausgegangen ist und beides geschah. Er sprach, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes taufte ihn, hat ihn nicht begossen und nicht besprenkelt, sondern getauft. Und als er aus dem Wasser hervorgehoben wurde, geschah es, dass der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes herabkam. Nun war er der Gesalbte, der seinen Dienst antreten konnte. Und genauso ist es mit uns. Der Glaubensgehorsam muss einfach ganz neu aufgerichtet werden. Ich erwähne es nur, weil es jetzt Menschen gibt, die sagen, ja, wir sind schon als Gläubige getauft. Ja, dann gibt es solche, die sagen können, ich bin doch schon als Säugling getauft worden und dann bin ich wieder da oder dort getauft worden. Ich habe schon Leute getroffen, die dreimal getauft worden waren, aber noch nie richtig. Und die haben sich dann zum vierten Mal taufen lassen, das heißt eigentlich zum ersten Mal. Denn die ersten drei gelten ja gar nicht. Also, wenn die Heilige Schrift sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann ist damit der eine Herr gemeint. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und dann gehen wir zurück zu 1. Korinther 12, Vers 3. Und niemand zu sagen vermag, Jesus ist der Herr, als nur durch den Heiligen Geist. Und wenn wir sagen, dass er der Herr ist, dann bezeugen wir damit, dass es nur einen Herrn gibt. Und der Herr ist Gott. Und Gott ist der Herr. Also immer zurück zum Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Der Feind, lass es mich wiederholen, miss- und umdeutet jedes Wort und knechtet damit die Menschen. Und manchmal werden sie aus einem Gefängnis in das andere geführt. Aber Gott führt in die Freiheit. In die Freiheit der Kinder Gottes. Denn wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also alle, die irgendwie besprengt und begossen wurden, oder, wie es ja oft immer wieder geschieht, sogar durch dreimaliges Untertauchen im Namen, man mag es kaum wiederholen, vielleicht deshalb nicht, und darüber werde ich schreiben, dass im Original, in allen Handschriften, gab es Matthäus 28, 19, nicht so, wie wir es heute haben. Da stand tatsächlich Eusebius, einer der Kirchenlehrer, bestätigt es. Es stand ursprünglich in Matthäus 28 nur, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und macht sie zu Jüngern und taufet sie in meinen Namen hinein. So steht's in all den Handschriften. Erst dann, als man die Gottheit ein- und aufgeteilt hat, dann brauchte man Rückendeckung und hat sich hinter diese Formel, die damals aufkam, versteckt. Und beides ist Irrlehre. Die Lehre der Trinität und die Lehre, dass auf eine Trinität getauft wird. Gott ist einer, auch wenn er sich uns als Vater im Himmel, im Sohn auf Erden und in uns durch den Heiligen Geist offenbart. Er bleibt ein und derselbe in Ewigkeit. Also sollte jemand einmal getauft worden sein und auch zweimal, einmal klein, einmal groß, vergisst es heute und für immer. Erst dann, wenn ihr gläubig geworden seid, biblisch gläubig geworden seid und auch die Bedeutung der Taufe durch den Geist verklärt bekommen habt, nämlich wie Paulus es zum Ausdruck brachte, nicht nur im Brief an die Römer im 6. Kapitel, noch an die Kolosser und hin und wieder, dass wir zuerst mit Christus sterben müssen, mit ihm gekreuzigt und dann mit ihm begraben werden durch die Taufe. Ein Säugling weiß nichts von dem, was auf Golgatha geschah. Der Feind hat es tatsächlich fertiggebracht, bis zum heutigen Tage die Menschen irre zu führen. Und wenn wir dann mit Schmerz in unserem Herzen sagen, dass selbst alle, die den Becher des Heils gekostet haben, die die Gnade Gottes bezeugen, erlebt zu haben, trotzdem in all den überlieferten Lehren bleiben, ohne herauszukommen, dann haben sie die Stunde, in der wir jetzt leben, nicht erkannt. Dann haben sie nicht begriffen, dass jetzt nicht die Zeit der Kompromisse ist, wo Religionen vereinigt werden. Das möge ja da geschehen, wo der Feind sein Wesen treibt, aber in der Gemeinde des lebendigen Gottes muss die Gottesfurcht zurückkehren. Man muss sein Wort in Ehrfurcht aufnehmen und sagen, Herr, ich gebe dir recht, ich sage Amen zu deinem Wort. Wenn zum Beispiel Petrus oder Paulus oder Philippus auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft haben, dann sagen wir Amen dazu. Aber wer sagt Amen? Nur der, der sich biblisch einordnen lässt. Und wenn man dann aus dem Munde von Brüdern, besonders aus dem vollen Evangelium, hört, dass Bruder Brenhem Irrlehren verbreitet hat, weil er nicht die Trinität verkündigte und nicht die Trinitätstaufe und besonders, weil er den Frauen ihren Platz gewiesen hat. Ihr wisst, es gibt kaum eine Predigt, in der Bruder Brenhem nicht die Frauen im Visier hat. Und warum? Weil 1933 ihm gezeigt wurde, dass die Frauen Wahlrecht bekommen, dass sie ihren Platz, den Gott ihnen zugeordnet hatte, verlassen und dass sie in Berufe und dass sie überhaupt ins Leben hineingehen werden. Und was geschah seitdem? Familien haben gelitten, aber um auf den Punkt zu kommen, es ging so weit, dass einer der größten Heilungsevangelisten zu Bruder Brenhem kam und sagte, lass mich für dich beten, du zerstörst deinen Dienst, du hast einen Dienst von Gott, einen besonderen Dienst, aber du zerstörst deinen Dienst, weil du immer die Frauen angreifst und. Und dann sagte Bruder Brenhem, wenn durch den Dienst, den Gott mir gegeben hat, zerstört werden kann, wozu er ihn gesandt hat, das glaube ich nicht. Gott sendet einen Dienst zu einem ganz bestimmten Zweck. Und wir haben aus Gnaden erkannt, dass alle großen Männer an dem vorbeigingen, was Gott getan hat. Für sie waren Wunder und Zeichen wie gefunden und wie gegessen. Und was blieb übrig? Eine ganze Generation sucht Wunder und Zeichen. Und wer in katholischen Ländern, besonders Südamerikas und Zentralamerikas war, oder wer nach Fatima gehen würde oder Lord oder Altötting oder einsiedeln oder hier oder da. Die Menschen gehen dorthin, sie werden dorthin gefahren, Krüppel gehen dorthin, um geheilt zu werden. Doch was Bruder Brenhem sagte, der krankeste Leib ist der Leib Jesu Christi. Das ist der Leib der Heilung, der göttliche Heilung benötigt. Und die Arznei, Gott selber sagt es, ist kein Arzt, ist keine Salbe in Gilead. Gott hat alles für uns bereit. Aber wir müssen uns ihm stellen und sagen, von nun an gilt nicht mehr, was ich als Überzeugung mitgebracht habe. Ich habe mich durch dein Wort und durch deinen Geist von der Wahrheit überzeugen lassen. Es muss die Überzeugung durch den Geist Gottes kommen und dann belehren wir nicht mehr einander, sondern Gott belehrt uns alle aus Gnaden. Es gibt eine Anzahl Dinge, auch wenn wir nach Jerusalem schauen, und da tut's am meisten weh. Wenn es in Rom geschieht, dann ist das für uns eine Sache, wo der Feind seinen Sitz aufgeschlagen hat und von wo aus er die Erde regiert. Er ist immer noch der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der sein Unwesen in den Kindern des Unglaubens treibt. So steht's geschrieben und so ist es ja bis auf den heutigen Tag. Ich hörte, dass vor kurzem ein Fernsehgespräch, eine Debatte stattfand, ob Paulus denn überhaupt ein römischer Bürger gewesen sein konnte, da er ja in Israel wohnte. Und die Herrschaften haben hin und her diskutiert. Anstatt die Geschichte aufzuschlagen und zu sehen, das Jahr 63 war ein besonderes Jahr und das Jahr 30 vor Christus war der Anfang der Alleinherrschaft des Römischen Reiches. Und Paulus ist als Saulus in Tarsus schon als römischer Bürger geboren worden, wie es uns in der Apostelgeschichte von ihm selber bezeugt wird. Aber man sucht einen Ausweg. Und was wir jetzt sehen, Brüder und Schwestern, ist ja kein Zufall. Es ist wieder die Entstehung des altrömischen Reiches unter der Herrschaft Roms. Alle Verträge von Bedeutung werden in Rom unterschrieben. Man muss einfach wissen, dass von dort die Weltherrschaft ausgeht. Nicht nur Urbi et Orbi als Segen am Jahresende oder zu Weihnachten, sondern die Weltherrschaft wird ausgeführt. Wenn wir aber an Jerusalem denken, dann ist irgendwie Schmerz in uns. Und ich habe in besonderer Weise an die eine Bibelstelle denken müssen, auf die man in Israel den allergrößten Wert legt. Es gibt kaum eine Bibelstelle, die 2. Mose 23, Vers 19 überragen könnte. Warum sie so wichtig gemacht wurde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie missverstanden worden ist und sogar die Übersetzung nicht ganz korrekt wiedergibt, was im Ursprung stand. Ich lese das Beste, habt ihr den Text, 2. Mose 23, Vers 19. Das Beste von den Erstlingen deiner Felder sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Und jetzt kommt die so überwichtige Stelle für die orthodoxen Juden. Ein Böckchen sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Es gibt Hausfrauen in unserer Mitte, dessen bin ich mir sicher, auch gute Hausfrauen, aber bis heute habe ich persönlich noch nicht gehört, dass irgendein Fleisch in irgendeine Milch gekocht wird. Das Milchsuppe ist Milchsuppe, Fleischsuppe ist Fleischsuppe. So kenne ich das bis zum heutigen Tage. Und was haben wir gemacht, Bruder Kramer? Ist mir da immer eine gute Hilfe. Wir haben es aus der Übersetzung vom Jahre 1861 nachgesehen. Und wisst ihr, wie der Text dort lautet? Und sollst das Böckchen nicht kochen, dieweil es an der Muttermilch ist. Nun stellt euch mal den großen Unterschied vor. Nach dem Gesetz musste das Junge 7 Tage bei der Mutter bleiben und die Muttermilch genießen. Erst am 8. Tage konnte es geopfert werden. Und jetzt steht tatsächlich, ich lese noch einmal, und sollst das Böckchen nicht kochen, dieweil es an der Muttermilch ist. Also nicht in den 7 Tagen, wo das Neugeborene die Muttermilch einsaugt. Warte ab, bis dieser Vorgang zu Ende ist. Und dann weihe es mir am 8. Tage. Man könnte zu 3. Mose 23 gehen. Aber ich sage damit nur, wie leicht Missverständnisse aufkommen können, wenn keine Offenbarung da ist. Und wenn ich heute hier wiederhole, es genügt nicht, Übersetzungen zu vergleichen. Ich könnte meinen Schreibtisch von rechts nach links mit verschiedenen Übersetzungen füllen. Offenbarung kommt nur von Gott. Und sie kommt dann, wenn wir sie benötigen. Dann schenkt Gott sie uns. Und ich sage euch auch, warum Gott Offenbarung schenkt. Weil wir es von selber nicht wissen. Wir sind nicht intelligent genug, um alles zu wissen. Und deshalb sind wir demütig genug, um uns alles von Gott geoffenbart oder offenbaren zu lassen. Und das ist doch die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Wenn wir dann zu all den anderen Bibelstellen gehen, da spricht unser Herr im Johannesevangelium zu der Frau am Brunnen im 4. Kapitel in Vers 22 und sagt, das Heil kommt von den Juden. Und schon finden sich genügend Juden, die einfach sagen, ohne uns gibt es bei euch überhaupt nichts. Ihr seid auf uns angewiesen, denn das Heil kommt von den Juden. Wenn man da die verschiedensten Deutungen hört, dann wird es einem tatsächlich wieder anders zumute. Das Heil kommt von Gott.
Amen.
Ihr könnt damit zu Römer, dem 9. Kapitel von Vers 5 gehen. All die Bündnisse, alles hat Gott mit Israel geschlossen. Vielleicht sollen wir es lesen. Römer, 9. Kapitel. Ich habe es jetzt einfach und ich nehme an, es ist der Geist Gottes, der es darauf abgesehen hat, all diese Finessen des Feindes aufzudecken, der Gottes Wort nimmt, einen Strick daraus dreht und die Leute daran aufhängt. Und das muss aufhören. Es muss aufhören im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und dazu ist notwendig, dass wir tatsächlich alle Bibelstellen dazu nehmen. Hier haben wir Römer, das 9. Kapitel von Vers 4. Ja, sie sind doch Israeliten, denen der Sohnes stand und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden sind. denen die Erzväter angehören und aus denen der Messias, die im Fleische nach stammt, der da Gott über allem ist, gepriesen in Ewigkeit. Das ist doch wunderbar. So glauben wir es. Gott hat Abraham, Isaac und Jakob erwählt, die Erzväter, die 12 Stämme, und unser Herr ist aus dieser reinen Linie hervorgegangen. Aber Jesus Christus, unser Erlöser, war doch weder Jude noch Heide. Er war Immanuel, Gott offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Und deshalb legen auch die Juden Wert, dass die Mutter immer die Kinder zugeschrieben bekommt. Das ist ja eine ehrenvolle Sache. Maria war nur die Trägerin, sie war die Mutter. Gott hat durch den Heiligen Geist die Zeugung vorgenommen. Deshalb steht, dass von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist und wird Sohn Gottes genannt werden. Amen. Wer hat es von den Brüdern hier schon erwähnt? So wie das Weizenkorn, das in den Erdboden getan wird, mit allen Qualitäten, die es hat, in der Ernte wieder hervorkommt. So wird es mit uns allen sein, ob wir das fassen können oder nicht. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes am Kreuz auf Golgatha. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Und dann Galater 4 von Vers 4, dass wir in ihm, dem Sohne, zu Söhnen bestimmt worden sind, ebenso in Römer, dem 8. Kapitel von Vers 26. Brüder und Schwestern, das alles ist nicht nur zur Betrachtung gegeben worden, sondern dass wir es glauben, dass wir es erleben und dass wir in den Glaubensgehorsam hineinkommen, damit endlich Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen und wir alle der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind mit allen Verheißungen, die Gott uns gab, und der Geist Gottes die Versiegelung aus Gnaden vornehmen kann. Um noch kurz auf die Versiegelung einzugehen, was war es? Im Propheten Daniel haben wir, oder er bekam die Weisung, versiegle das Buch bis zur Endzeit. Und wenn wir jetzt zu Offenbarung 5 gehen könnten und auch auf das hinweisen, was Gott in unserer Zeit getan hat, so wissen wir doch, dass zwei Dinge geschrieben stehen. Einmal, dass das Buch versiegelt werden soll, und dann versiegle das Wort in meinen Jüngern. Nachzulesen im Propheten Jesaja im 8. Kapitel. Beides gehört zusammen. Wenn das versiegelte Buch geöffnet wird und das Wort geoffenbart und wir es empfangen, dann ist beides geschehen. Einmal die Öffnung der Siegel und dessen, was versiegelt war, und dann ist das Wort in uns, das Gott geoffenbart hat, hineingelegt worden, und dann wird es in unserem Herzen versiegelt. Das ist die göttliche Substanz, der göttliche Inhalt. Und da müssen wir leider oder auch mit vollem Mut sagen, Gott ist in keiner Auslegung. Wirklich nicht. Ich habe es heute von unserem Bruder in Kürze aus Luanda gehört, wie Menschen gegen diese Wortverkündigung auftreten, wie sie mit allen Mitteln dagegen kämpfen, auch gegen den Wortträger mit allen Mitteln kämpfen, um ihn unglaubwürdig und unmöglich zu machen. Darüber sind wir betrübt, aber nicht so sehr besorgt. Gott spricht das letzte Wort. Amen. Wir wagen zu sagen, dass jede Deutung Machwerk des Feindes ist und dass Gott in keiner Deutung zu finden ist, sondern der den Leuten einen Strick daraus dreht und sie daran aufhängt. Wir haben nichts mit Deutung zu tun, weil wir die Bedeutung des Wortes empfangen haben. Und jetzt zu dem sehr umstrittenen Punkt in Offenbarung 10. Wenn Gott, ich komme noch schnell zu Daniel 12 zurück, wo ihm alles geoffenbart wurde über die vier Weltreiche, über den Antichristen, über das letzte Weltreich im Besonderen. Die Einzelheiten sind ihm geoffenbart worden und das nicht nur durch Inspiration. Der Engel Gabriel erschien und hat ihm die Gesichter, die er sah, einfach gesagt, so und so ist es mit dem, was du jetzt im Gesicht siehst. Und gab ihm Aufklärung über Aufklärung, redete mit ihm. Daniel brauchte nicht zu deuten. Dem wurde die Bedeutung an Ort und Stelle geoffenbart. Aber jetzt mal die Gegenüberstellung. Alles wurde geoffenbart und niedergeschrieben und dann versiegle das Buch bis zur Endzeit. In Offenbarung 10 ist nichts aufgeschrieben worden von dem, was die sieben Donner geredet haben. Es sollte ohne geschrieben worden zu sein, direkt versiegelt werden, damit niemand Zugang bekomme. Das Amen war nicht laut genug. Das Amen war noch nicht laut genug. Man muss einfach zum Wort zurückkommen. Und da genau lesen und es durch den Geist geoffenbart bekommen. Brüder und Schwestern, ich habe lange oder einige Tage zumindest auf eine Bibelstelle hingewiesen und habe sie tatsächlich gesucht und gesucht und immer wieder gedacht, du liebe Zeit, in Afrika habe ich den Leuten gesagt, ich sehe zwar noch jung aus, bin aber trotzdem schon an Jahren herangereift. Und dann haben sie natürlich alle ein bisschen gelacht. Aber die Bibelstelle, die ich suchte, habe ich heute Morgen, Gott sei Dank, gefunden. Römer, das 11. Kapitel, Vers 25. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Was hat der Feind der Eva gesagt? Ihr werdet klug sein. Ihr werdet klug sein. Euch werden die Augen aufgehen. Jawohl. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet alles übersehen. Ihr werdet alles erkennen. Und was war es? Was war in dem Klugsein? Was war in dem Baum der Erkenntnis? Der Schlange und der Tod. Die Trennung von Gott. Brüder und Schwestern, keine Deutung, sondern das Wort im Original. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wir sagen heute mit Petrus, und das ist nicht nur ein Bekenntnis, das ist Wahrheit, und das ist das Wort, das wir euch als ewig gültiges Evangelium verkündigt haben. William Branham hat keine neue Religion ins Dasein gerufen, keine neue Glaubensrichtung. Er hat uns zum Glauben der Väter zurückgebracht, zum Urwort der Apostel und Propheten. Und da war kein Prophet und kein Apostel der Mittelpunkt. Das Fundament war damals und ist heute Jesus Christus. Amen. Aufgebaut auf dem Fundament, auf dem Eckstein. Und Jesus Christus ist auch der Schlussstein. Gott sei Dank für den prophetischen Dienst. Gott sei Dank für die Öffnung der Siege. Gott sei Dank für alles, was er getan hat. Gott sei Dank, dass er uns durch seinen Geist in sein Wort hineinführt. Es ist kein Bedarf unter uns, auf eigene Gedanken, in eigener Klugheit zu verfallen. Das geschieht nur, ihr wisst, der Fall kommt nur, wenn irgendjemand sagt, ich will. Und dann ist es zu spät. Die fünf Ich will, bei dem Fall Luzifers, ich will mich erheben, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ich will auf den Versammlungsberg gehen, können Sie alle nachlesen, steht ja in jeder Bibel geschrieben. Vergessen wir ein für alle Mal alle Ich will und fügen wir uns von Herzen in den Willen Gottes. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und dann kehrt Gottes Furcht zurück und dann werden auch die Brüder, die heute keine Belehrung annehmen, inne werden, dass sie mit ihren Deutungen zu einem Ende kommen. Nur noch die eine Bemerkung. Wer das alles international mitbekommen hat, wie oft Ross und Reiter gewechselt wurden, wie oft Donnerlehren einmal so und wieder anders dargestellt wurden, ich will darauf gar nicht näher eingehen. Bei Gott bleibt alles beim Alten. Und wenn ihr hierher kommt, und das gilt für alle, die hören und sehen, wir haben keine neue Offenbarung, wir haben keine neue Lehre, wir haben die Offenbarung Jesu Christi, die Offenbarung des Geistes Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Mehr wollen wir nicht und weniger auch nicht, sondern alles, was Gott uns bereitet hat. Und unser Herr spricht, wenn meine Worte in euch bleiben. Und merkt euch den Vergleich aus der Versuchungsgeschichte und aus dem Fall. Ihr werdet klug sein. Wie schön ist, wenn ein Prediger auftreten kann und sagen, ich habe etwas geoffenbart bekommen, ich kann es euch kundtun. Ach, das tut dem Prediger so wohl, denn er weiß mehr als die Leute, die da sitzen. Wenn aber sein Wissen an Gott vorbeigeht, was will ich damit? Und damit habe ich eben alle gemeint, die auf Irrwegen gehen, Irrlehren vortragen, über sieben Siegel, über sieben Donner, über alles Mögliche sprechen und gar nicht genau wissen, welch ein Unheil sie damit für sich und andere anrichten. Möge es bei uns allen ein für alle Mal so sein, dass nur das Wort unseres Gottes zu gelten hat und alles andere ist für andere bestimmt. Was nützt es, wenn wir sagen, alle anderen sind verkehrt, wenn diejenigen, die in der Endzeitbotschaft sind, mehr Irrtümer auf die Tagesordnung gebracht haben, als alle Gemeinden zusammen seit der Zeit der Reformation. Es ist unglaublich, was da alles gesagt wird. Wir distanzieren uns weltweit von allem, was unter dem Begriff Endzeitbotschaft oder was immer die Benennung sein mag, wenn es nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt, dann haben wir nichts damit zu tun. Gott wacht nur über seinem Wort. Wenn Leute Gebetstücher seit 35 Jahren, die irgendwo gelegen haben, verteilt, ist das seine Sache. Ich verteile sie nicht. Mir genügt ein Schweißtuch und wenn jemand es haben will, kann er es haben. Und wenn jemand glaubt, Bruder Brennen wird wiederkommen und die Zeltmission haben, dann soll er es glauben. Ich habe dafür keine Verheißung in der Bibel und ich überlasse es Gott, was er tut. Aber glauben und predigen kann ich nur das, was in der Bibel geschrieben steht. Amen und nochmals Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. So wie ich bin, so muss es sein. Viele sind vom Herrn angesprochen worden. Ich glaube, Gott hat uns alle angesprochen. Wir wollen uns ihm neu weihen und von Herzen sagen, geliebter Herr, unser Gott, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Wir wünschen, dass Gott glaubensgehorsam in uns wirkt. Und dass die Gemeinde eine reine Wortbraut ist, die weder eine fremde Lehre noch einen fremden Geist, sondern die Belehrung, die von Gott ausgeht und durch den Heiligen Geist uns geoffenbart wird. Das geschehe heute an dieser Stätte und überall, dass Gott mit uns allen zu seinem Recht komme. Halleluja! Halleluja! Lasst uns gemeinsam danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort, das in Ewigkeit bleibt, für die Offenbarung durch deinen Geist, für die Leitung durch deinen Geist in alle Wahrheit. Halleluja! Halleluja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Halleluja! Preiset den Herrn! Preiset den Herrn! Preiset Gott! Halleluja! 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. 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 O Gott. O Gott. O Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Singen wir gemeinsam, es ist Kraft, es ist Kraft.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut,
in dem Herrn,
in dem Blut,
in dem Herrn.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut,
in dem Heiland
allein. Es ist
Amen.
Amen.
Amen. An welche Worte denken wir jetzt? 3. Mose 17, Vers 11. Das Leben ist im Blute.
Amen.
Jesaja 53. Wenn er sein Leben als Sühne opfern wird, soll er Samen sehen und lange leben. Wir könnten zum Hebräerbrief gehen, auch zu 1. Petrus, 1. Kapitel. Nicht mit Gold und nicht mit Silber erlöst, sondern mit dem teuren Blute des Lammes, in dem das göttliche Leben war. Und dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Es spricht frei. Halleluja! Oh, Dank sei Gott. Blut erkaufte Schar. Danke dem Herrn. Rühme die Kraft seines Blutes. Satan, der Würgeengel, muss vorübergehen. Er darf uns nicht antasten. Er darf uns nicht antasten. Halleluja. Wenn der Herr das Blut sieht, das ist unser Schutz. Und wir alle glauben von ganzem Herzen an das Blut der Versöhnung und der Erlösung. Noch eine Frage. Sind einige hier, die sich taufen lassen möchten, die das Wort gehört und jetzt glauben und den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen möchten und sich taufen lassen, biblisch taufen lassen, dann hebt doch kurz die Hände, damit wir es sehen. Ich sehe bis jetzt nur eine Person.
Ich sehe drei.
Bruder Russ, du siehst drei.
Oben zwei.
Oben?
Rechts.
Ja, oben. Wir können heute Taufe haben. Wir können sie auch, wenn er verzieht, in 4 Wochen haben, was sagt ihr?
Ja.
Heute? Heute. Ja, gut. Immer, wenn das Wort ergeht und Leute sich taufen lassen möchten, dann ist es die richtige Zeit. Dann bin ich gebeten worden, bekannt zu geben, so Gott will und der Herr noch verzieht, planen wir für das kommende Jahr eine Israelreise, wohl vom 2. oder 3. Mai, Montag in jedem Fall, bis zum Freitag, dem 13. Mai. Und die Fluggesellschaften wollen, dass man sich meldet, verbindlich anmeldet, damit Sitze für eine größere Gruppe gebucht werden können. Wer also vorhat, mitzukommen, kann sich melden. Ihr mögt euch setzen. Gott segne uns alle. Amen.
Amen.
Nun sind wir dem Herrn dankbar, wiederum dein Wort gehört zu haben, und möge er uns allen Gnade schenken, wie wir es immer sagen, dass wir dein Wort in uns aufgenommen haben, möge es Frucht bringen für die lange Ewigkeit. Ich weiß nicht, sind wohl drei, die dich taufen lassen wollen. Steht ihr drei doch mal auf, damit ich sehe. 1, 2, 3, ja. Hier ist ja Bruder Schmidt. Wir werden euch dann die Gelegenheit geben, nach dem Schlussgebet jetzt, dass ihr rübergeht. Bruder Schmidt ist da, das vollzieht die Taufhandlung. Das ist ja noch gut, jetzt ist das Wasser noch warm etwas. Im nächsten Monat wird es schon etwas kühler sein. Aber es spielt ja keine Rolle, wenn das wahre Verlangen ist, dann taufen wir auch zu Weihnachten im Rhein, wenn Eisstücke schwimmen. Ja, Lob und Dank. Nun wollen wir zum Schluss kommen. Also wie gesagt, ihr geht dann rüber nach dem Gottesdienst in das Gebäude links, unten im Keller, dort könnt ihr euch umziehen und dann kommt Bruder Schmidt auch und die anderen gehen alle ans Wasser und erwarten euch dann alle und wir erleben dann gemeinsam die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, wie es in der Schrift geschrieben ist. So wollen wir es auch tun, wir tun es immer so und wollen dabei bleiben, weil das die Wahrheit ist und das Richtige, die richtige Taufe. Lob und Dank sei dem Herrn. Nun wollen wir noch durch den Chorus oder das Lied hier 318 im kleinen Büchlein dem Herrn die Ehre bringen. Wir rühmen die Gnade wunderbar. Wir können nicht genug die Gnade rühmen und wir wissen, es ist nur Gnade allein.
Ich rühm die Gnade wunderbar, die mich
Vater, habe herzlichen Dank für dein teures und heiliges Wort, das wir wieder hören durften. Möge es uns allen zu Herzen gegangen sein. Mögen wir über uns selber nachdenken ob wir schon da sind, wo wir sein sollen. Sei mit uns allen, Herr. Du weißt, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns aber gnädig, Herr. Halt über uns wach. Und wir glauben es, Herr. Du wachst über die Deinen, Herr. Lob und Ehre und Preis sei deinem Namen. Sei auch jetzt während der Taufhandlung. Schenk Gnade, Herr, und Kraft für die Taufhandlung. Wir bitten es, segne besonders, die sich taufen lassen. Sei mit allen, Herr. Wir bitten noch einmal auch für die Kranken, die dich dafür bitte empfohlen haben. Du wollest sie segnen, du wollest sie helfen und aufrichten, Herr. Denn du bist der große Arzt und Helfer, gelobt und gepriesen. Sei dein wunderbarer und herrlicher Jesus-Namen. Amen. Halleluja sei gepriesen.
Halleluja sei gepriesen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen.
Amen.
Amen.